man darf nicht mehr offen seine Meinung sagen. Ich glaube, es gab noch nie eine Zeit, wo man so viel seine Meinung sagen konnte und so viel rausposaunen konnte und über sämtliche Kanäle, über Twitter, Facebook und YouTube macht einen Kanal. Du kannst so viel deine Meinung sagen. Und die Leute verwechseln das häufig damit, dass alles, was sie sagen, auch sagbar ist oder legal.
Bullshit Bingo, der Podcast. Über Dinge, die du nicht mehr hören kannst oder nicht mehr sagen willst.
Sammeln sie Payback-Punkte? Woher kommst du eigentlich? Also so richtig. Und wann gibt's Nachwuchs?
Jeder von uns hat seine eigenen Sätze aus der Hölle. Welche sind es bei dir?
Wunderschönen Donnerstag, wunderschönen Bullshit-Bingo-Donnerstag. Wir freuen uns total, dass du wieder eingeschaltet hast und wir, das sind Ronja. Hallo Ronja.
Hallo.
Und ich, Madeleine. Hallo.
Und natürlich sind wir wie immer nicht alleine. An unserer Seite ist heute Dennis Leifels. Hallo Dennis.
Schönen guten Tag.
Wir haben dich eingeladen, denn du bist ein investigativer Journalist. Du leitest zum Beispiel das Funkformat Y-Kollektiv, bist Mitgründer der Produktionsfirma Sendefähig GmbH und das auch schon ziemlich lange. Arbeitest oder hast du früher auch viel, wahrscheinlich jetzt auch noch, als freier Journalist gearbeitet und bist vor allem crossmedialer Reporter, hast eigentlich überall immer ein bisschen deine Finger drin und vor allem in den richtig harten Themen. Und weil du schon so viel erlebt hast, so viel recherchiert hast und unter anderem ja auch nicht nur eine deutschlandweite Debatte ausgelöst hast, freuen wir uns, dass du heute hier bist und mit uns über deine Bullshit-Bingo-Sätze redest, die du als Journalist ja täglich erlebst und nicht mehr hören möchtest.
Ja, da habe ich ein paar Sätze. Freue ich mich drauf, dass ihr mich eingeladen habt. Vielen, vielen Dank. Bin auch echt gespannt, welche Debatten du meinst, die ich da ausgelöst habe. Also bin gespannt, was jetzt kommt.
Ja, Ronja, dann löst das doch direkt mal auf, damit wir, oder wir können natürlich auch auf die Folter spannen und das so ein bisschen als Teaser für weiter hinten nehmen.
Teaser klingt gut.
Ja. Okay, dann legen wir doch direkt mal los. Ich bin vor allem sehr gespannt, weil Ronja hat schon richtig gesagt, du bist investigativer Journalist, so bezeichnest du dich auch. Wir beiden sind ja auch Journalistin, also unsere Arbeiten sind jetzt nicht so fern voneinander. Ich bin mal sehr gespannt, was für Sätze du vielleicht auch hast, die wir nicht kennen oder die wir uns auch nicht vorstellen können, die du hörst. Da bin ich sehr gespannt drauf. Gibt's da vielleicht, um direkt mal so ins kalte Wasser reinzuspringen, einen Satz, der dir unter den Nägeln brennt, wo du sagst, wenn ihr mich schon fragt, was ich nicht mehr hören kann, dann lasst das jetzt aus dem Weg räumen.
Das Problem ist, dass ich die Sätze alle noch hören kann, weil ich glaube, wir müssen anfangen, als Journalisten oder als Journalistinnen uns auch ein bisschen mehr zu erklären. Also ich glaube, das ist gerade so die große Debatte, weil viele Leute verstehen einfach vielleicht auch nicht mehr, was wir machen und wie wir das machen und wie wir arbeiten, weil wir das vielleicht auch nicht transparent genug gemacht haben in der letzten Zeit. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall ist das Gefühl, was bei mir übrig bleibt, dass es Leute gibt, die einfach nicht verstehen, wie wir arbeiten, nach welchen Grundsätzen und warum wir diesen Job machen. Und da gibt es, glaube ich, ganz viele Sprüche und die kennt ihr wahrscheinlich auch alle. Ich glaube, das unterscheidet sich nicht so stark, weil man jetzt sagt, ich bin investigativer Journalist, weil ich glaube, das Problem oder die Herausforderung, vor der stehen wir gerade alle, dass es eben Menschen gibt, die zum Beispiel behaupten, du bist die Lügenpresse. Na, also das ist, glaube ich, schon der erste Bullshit-Bingo-Satz, dass es Menschen da draußen gibt, die schreien auf Demonstrationen, Lügenpresse, Lügenpresse, Lügenpresse. Also sie glauben ja, dass wir nicht die Wahrheit sagen. Und da müssen wir gegen angehen, weil ich kenne keinen Journalist, keinen ernsthaften Journalist, der einen Berufsethos hat, der Bock hat, Lügen zu berichten. Dafür sind wir, glaube ich, alle nicht angetreten, sondern wir wollen erklären, einordnen, aufdecken und wir wollen ja vor allen Dingen auch Politikerinnen auf die Finger schauen, was sie dort machen und wenn es einen Skandal gibt, dann wollen wir den ansprechen oder wenn Menschenrechte mit Füßen getreten werden, dann wollen wir uns dafür einsetzen. Und sowas schmerzt dann natürlich.
Lügenpresse war auch das Unwort des Jahres 2015, 2016. Da kann ich mich irgendwie dunkel an dieses Unwort erinnern.
Zu Recht.
Und das ist seitdem quasi immer schlimmer geworden. Zur Lügenpresse kommt jetzt auch noch der Begriff Fake News dazu, den Donald Trump ja sehr, sehr stark mitgeprägt hat und der aber auch hier mittlerweile eigentlich ständig überall im Netz zu lesen ist und ja behauptet wird gegenüber Journalistinnen und Journalisten. Was glaubst du, warum haben wir gefühlt weniger Vertrauen auf einmal in den Journalismus? Also warum sind wir auf einmal so...
Boah, das ist eine komplexe Frage.
Ja, ich weiß.
Das weiß ich nicht. Aber ich glaube, weil das... Also ich hinterfrage das bei mir selbst. guck mal, wir haben, wenn man zum Beispiel sich mal die Zeitungslandschaft anschaut, dann wissen wir, welche Zeitung wie berichtet. Da gibt's die Taz, die ist eher links. Da gibt's die FAZ, die ist eher rechts. Wir wissen, was ein Boulevardmedium ist mit der Bildzeitung. Wir wissen aber auch, was ein Qualitätsmedium ist. Und wir wissen auch, dass die Geschichten, die zum Beispiel in diesen Royal-Blättern drinstehen, wenn dann steht, weiß ich nicht, denk mir jetzt was aus, ich mache jetzt auch Fake News, Thomas Gottschalk hat eine neue junge Freundin, sie ist 27 Jahre alt, wer ist sie wohl? Also wenn wir so etwas beim Arzt lesen, dann können wir das einschätzen und wissen, ja, das ist Quark. Ne? Oder das, dann liest man die Überschrift und nachher im Text findet man raus, da ist gar nichts Substanzielles dran. Sondern ich glaube, dass wir gerade in einer Zeit sind, wo so viele neue Medienmarken entstehen, dass wir überfordert sind. Wir wissen nicht mehr, wer steckt dahinter. Wir kriegen diese Konstrukte auch nicht erklärt. Also, ah ja, das ist jetzt ein Produkt von dem und da steckt der dahinter. Das war, glaube ich, früher bei den Zeitungen einfacher. Da hatte man eine Verlegerfamilie, dann gab es ein Blatt, dann gab es eine zweite Zeitung und das war irgendwie, das haben wir irgendwie hinbekommen. Und jetzt in der neuen Medienwelt, in der digitalen Medienwelt gibt es so viele unterschiedliche Marken, dass wir da nicht mehr hinterherkommen.
Und es ist auch total schwierig, weil auf der einen Seite sagt man irgendwie, ja, du hast deine Infos ja auch nur aus irgendwelchen komischen YouTube-Videos geklaut und hast gar nicht richtig recherchiert, also jetzt zu irgendwelchen Laien, die sich dann im Internet äußern, ne? Und auf der anderen Seite gibt es eben zum Beispiel das Y-Kollektiv, das auf YouTube veröffentlicht, also ihr seid da auf YouTube, veröffentlicht ihr eure Reportagen, macht ja aber tatsächlich echten Journalismus, der recherchiert ist und was man auch nachvollziehen kann, wenn man sich diese Sachen anguckt, dass es nicht irgendwie ein Privatmensch ist, der jetzt mit der Kamera rumläuft und sich mal kurz hinsetzt und sagt, ich habe eine Studie gelesen oder sowas. Also und auch da sind ja so Schwierigkeiten, ja was denn nun? Auf der einen Seite soll man sich richtig informieren, auf der anderen Seite gibt's ja aber auch bei YouTube diese gut gemachten Reportagen, die tatsächlich echter und öffentlich-rechtlicher Journalismus ist, also auch die Tagesschau.
Da geht's ja schon los. Ja. Also wahrscheinlich ist das jetzt für eure Zuhörerin auch nochmal, vielleicht sogar, dann wird's auch akademisch und vielleicht, ich hoffe, nicht langweilig, aber Journalist ist kein geschützter Beruf. Also jeder kann sich Journalist nennen. Das heißt, wenn es da irgendjemanden im Internet gibt, der sagt, ich bin jetzt Journalist, dann kann er das machen. Und wir leben in einem freien Land mit einer freien Meinungsäußerung. Und wenn jemand sagt, ich arbeite dann zum Beispiel nach dem Pressekodex, wo drin steht, wie man recherchiert, worauf man Wert legt und was so die Qualitätsstandards sind, dann kann man das auch gut machen. Also auch ein Laie kann richtig guten Journalismus machen. Also es gab eine Zeit, da sind die Blogs aus dem Boden
geschossen.
Geschossen, ja, genau. Und das war ja total guter Journalismus. Und dann gab es total beschissenen Journalismus. Das hast du bei YouTube auch. Du hast Leute, die machen richtig guten Content und dann gibt es wieder Leute, da bist du dann eher wieder beim Klatschblatt, wo du denkst, mein Gott, also recherchier doch richtig, ne? Ja, ich glaube, das ist so die Debatte und dann ist es wieder schwer und da kann ich jeden verstehen und das geht mir dann nicht anders. Da kommt wieder eine neue Medienmarke und dann musst du dich erstmal wieder hinsetzen, musst gucken, okay, wer steckt denn dahinter, wer betreibt den Kanal, wie arbeiten die, und das ist auch gar nicht so einfach herauszufinden. Es gibt beispielsweise von also sehr professionelle Rechte, aus neurechten Strömungen, das sieht aus wie Nachrichtensendung oder das sieht, das ist auch ein Podcast, der, ich nenne jetzt keine Namen, um dafür keine Werbung zu machen, aber die wirken halt extrem professionell und sind jung und sind dynamisch und den kann man auch gut zuhören und dann findest du dann nach längerer Recherche raus, dahinter stecken Rechte, die das betreiben oder Meme-Seiten, die dann von Rechten gemacht werden oder, also das. Die neue Rechte hat ganz klar verstanden, wie man die junge Zielgruppe erreicht und wie man auch dieses Game spielt, wie man Algorithmen befriedigt, wie man auf Reichweite kommt, wie man polarisiert. Und ja, dann gibt's viele Leute, die sich das anschauen und dann nicht hinterfragen, wer steckt dahinter. Und es ist super schwer. Also um vielleicht noch kurz ein Beispiel zu nennen. Es gibt einen YouTube-Kanal, der heißt KlarTV. Und die wirken auf dem ersten Blick, wirken die total wie eine seriöse Nachrichtenquelle. Die machen da ihren Stuff, machen ihre Reportagen. Und da kommt dann zum Beispiel raus, dass 5G, die Handystrahlung, extrem gefährlich ist. Guckst du dann, wer den Kanal betreibt, stellst du fest, das ist eine Schweizer Sekte, die einen YouTube-Kanal betreiben mit einer immensen Reichweite. Also das hilft auch nicht, einfach drunter zu gucken, wie viele Aufrufe haben die. Dann guckst du, oh, 600.000, 700.000. Und das ist kein Qualitätsmedium, kein Qualitätskriterium, viele Aufrufe zu haben.
Aber ist, wie du schon sagst, ist es wirklich schwer, weil wir ja auch noch, also zumindest würde ich jetzt mal sagen, wir kommen noch aus einer Zeit, wo wir mit Medien aufgewachsen sind, da konnte auch noch nicht jeder was publizieren. Dementsprechend wusstest du, wenn da irgendwas steht oder wenn was gesagt wird, dann hat man erstmal, so ging zumindest mir so, so ein Urvertrauen gehabt. Das ist ja jetzt durch ein paar Hände gegangen, das ist auf jeden Fall professionell. Und auch als ich zum Beispiel den Beruf ergriffen habe, Journalismus, ich habe Medienwissenschaft studiert, aber eben um in diesen Bereich zu gehen, da hatte ich auch von dem Beruf ein positiveres Bild. Also ich glaube, das ist kein Geheimnis, dass man wahrscheinlich auch gerne einen Beruf ergreift, der ja auch in der Gesellschaft anerkannt ist, wo man jetzt nicht im Vorhinein schon mit viel Gegenwind rechnet. Aber es, natürlich ist das der Beruf von einem Journalisten, auch mit Gegenwind aushalten zu können. Aber es hat sich so während meiner Ausbildung, während meinem Volontariat, habe ich das Gefühl, da hat es sich so geändert. Da auf einmal wurde es negativer. Ich habe da auch in einer TV-Produktionsfirma gearbeitet und für ein Reportagemagazin. Und dann wollte keiner mit dir sprechen. Man hat gerne mit dir telefoniert, aber dann, wenn du gesagt hast, ja schön, können wir dann einen Termin machen mit Kamera und so? Nee, das ganz ungern. Und irgendwie habe ich den Beruf ergriffen, dann den Beruf gemacht und auf einmal war es schwieriger. Also ich zumindest habe das Gefühl, dass es dann schwieriger war, als es vorher noch gewesen ist. Du machst es jetzt ja ein paar Jahre länger sogar schon als ich. Hast du das auch das Gefühl, dass es sich irgendwann so gewandelt hat?
Das weiß ich nicht. Müsste ich länger drüber nachdenken. Aber das Phänomen, was du beschreibst, das kenne ich auch. Und das liegt wieder daran, und jetzt will ich nicht deine Produktionsfirma schlecht reden, weil ich nicht weiß, wo du dort warst. Aber ich glaube, die Leute, die können schon gut einschätzen, wer der Absender ist, also gerade wenn du auf so einer professionellen Ebene bist. Und es macht einen Unterschied, ob du jetzt vom kleinen Provinzblatt anfragst oder ob du von einem großen Medium bist, wo man weiß, da steckt Qualität hinter, ne, oder ob du eine Produktionsfirma bist, die vielleicht auch Inhalte produziert. Wie gesagt, ich will das überhaupt nicht unterstellen, weil ich das nicht weiß. Aber,
ja, alles gut.
Aber ne, ist ja dann die Frage, was produzieren die sonst auch noch? Und ich glaube, wir sind alle in der Zeit aufgewachsen, wo Scripted Reality war. Weißt du, wo du dir irgendwelche Sachen angeguckt hast und irgendwie hast du nach Monaten rausgefunden, ach kacke, das ist gar nicht echt. Und du merkst das ja auch, also die Zuschauer sind ja nicht dumm. Also du guckst irgendwie so eine Flirtgeschichte an und, weiß ich nicht, guckst dir den Bachelor an und klar ist das da nicht alles real oder inszeniert und ne, also ich habe es nicht so häufig gesehen, dass ich mir da ein vernünftiges Bild machen könnte, aber das ist Scripted Reality. Andere Formate setzen 100% auf Unterhaltung und jeder, der in den Medien arbeitet, der weiß auch, wie er mit Sprache und Schnitt auch manipulieren kann. Na, also das wissen wir ja, das haben wir gelernt, wir sind Geschichtenerzähler. Wir wissen, wie wir so einen Film dramaturgisch aufbauen können, wie wir die Leute an der Stange halten. Und dann ist halt die Frage, auch die Leute, die bei mir im Team arbeiten, die können das ja auch. Aber die Frage ist, welcher Kodex steckt dahinter? Wie willst du arbeiten? Und ich stelle mal die Frage zu euch zurück, ihr habt jetzt einen Podcast und ihr seid jetzt seit ein paar Monaten da am Start. Woher weiß ich denn, ob ich euch beiden vertrauen soll? Also ich nehme jetzt mal die Zuhörerperspektive an. Also warum soll ich euch denn jetzt glauben?
Guck mal, da kommt der waschechte Journalist durch.
Ja, ich drehe das Gespräch um.
Weil er anfängt, uns die Fragen zu stellen. Ja. ja, das kommt natürlich daher, dass wir uns auch privat kennen. Und das haben wir bisher auch, wenn wir Menschen bei uns interviewt haben, auch immer offen gesagt bei uns im Podcast.
Dass wir beiden uns privat kennen?
Nein, oder? Dass Dennis und ich uns privat kennen.
Ach so, okay.
So, deswegen hattest du da jetzt wahrscheinlich erstmal nicht so lange Bedenken, weil du mich kennst.
Eure Zuhörer, woher sollen die denn jetzt wissen, dass ihr beide vertrauenswürdig seid?
Naja, das kann sie natürlich nicht einfach so wissen. Das muss man daraus implizieren, wenn man unseren Podcast hört und weiß, wie man Medien macht, vielleicht.
Aber es ist natürlich noch schwierig. Du sagst ja auch, es ist einfacher einzuschätzen, wenn man vielleicht zu einem Netzwerk oder zu einer Marke dazugehört, dass da vielleicht nochmal so ein Qualitätssiegel dann drauf ist. Mhm. Das haben wir natürlich nicht. Man kann aber natürlich im Internet, wenn man sich ein bisschen Mühe macht, kann man natürlich einen Hintergrundcheck machen. Also meinen Lebenslauf, den gibt's im Internet. Ich weiß nicht, ob es da auch gibt. Ja. Also man könnte natürlich gucken, was wir bisher so gemacht haben und ob das vertrauenswürdig genug ist, um sich den anzuhören. Das wäre jetzt so meine Antwort. Aber ja, so ein Qualitätssiegel, abgesegnet
das
von
gibt's
so und
halt
so,
nicht, gibt's ne? nicht. Nee. So, das heißt, also wir haben jetzt nicht irgendwie einen, es gibt kein Biosiegel. Ne? Da kann man jetzt nicht wie bei der Banane, da machst du jetzt ein Biosiegel drauf und dann weiß man, ah, okay, so wurde es hergestellt. Ich glaube, das, was du ja gerade gemacht hast, ist, du hast zum Beispiel Sachen transparent gemacht. Also du hast jetzt gesagt, wir kennen uns. Mhm. Und ich glaube auch, dass das zu gutem Journalismus mittlerweile dazugehört, dass man Dinge transparent macht und auch zum Beispiel sagt, oh, da haben wir einen Fehler gemacht. Oder zum Beispiel jetzt auch, also wenn ich mir jetzt diesen Podcast anhöre und der ist dann nachher komplett anders und ihr habt alles zurechtgeschnitten, dann würde ich wahrscheinlich sagen, ey, Leute, redet mit denen nicht, die schneiden das irgendwie so zusammen, dann ist das aus dem Zusammenhang gerissen und irgendwie, ja, eine fürchterliche Arbeitsweise.
Ja, und eine öffentliche Stellungnahme würdest du dann wahrscheinlich dazu auch schreiben,
genau,
ne? Dass das anders dargestellt wurde.
Und das ist halt auch die Macht, die gerade Zuhörerinnen und Zuschauerinnen haben, dass sie kontrollieren und gegen Öffentlichkeit. Und das haben wir im Y-Kollektiv natürlich auch, dass jedes Mal, wenn wir eine Reportage haben, danach stellen wir uns den Fragen der Community. Wir posten auch Q&A-Videos, wo wir Fragen beantworten. Und wir sagen, wenn wir einen Bock schießen, dann stehen wir dafür gerade. Also wir verstecken da auch nichts, sondern dann müssen wir da auch irgendwie sagen, ja, war kacke recherchiert, ne? Oder müssen Sachen oder wollen auch, wie wir arbeiten, transparent machen. Und das wiederum wird dann von der Zielgruppe auch als ehrlicher und wahrhafter Journalismus wahrgenommen. Wir sind nicht diejenigen, die alles wissen. Wir sind nicht diejenigen, bei denen alles funktioniert, sondern wir probieren nach bestem Wissen und Gewissen diese Themen zu recherchieren und haben Standards. Also wir haben mehrere Quellen, die wir befragen. Wir bereiten uns gewissenhaft unsere Sachen vor. Sie werden redaktionell abgenommen. Vielleicht noch so ein Bullshit-Bingo-Satz, dass uns diktiert wird, was wir machen sollen. Das ist nicht der Fall. Ne?
Den
sondern,
kennen wir auch, den
Bullshit-Bingo-Satz. Sondern es gibt eine Redaktion, die guckt, ob die journalistischen Standards eingehalten wurden. Juristische Standards, dass wir da nichts Einseitiges veröffentlichen, sondern die Leute dann auch konfrontieren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel über dich irgendwie eine Behauptung aufstelle, dann muss ich dich damit konfrontieren. Und das ist zum Beispiel ein Qualitätsmerkmal von gutem Journalismus. Und wenn du es nicht machst, dann bist du ein Schmuddelblatt.
Ich finde aber auch bei, jetzt gerade beim Y-Kollektiv, weil du gerade von Transparenz gesprochen hast, ich finde, ihr schafft das auch noch richtig gut dadurch, dass ihr das ja subjektiv macht, was ja auch nochmal, also subjektiv, objektiv, jetzt du fängst an zu grinsen, jetzt bin ich ein bisschen unsicher, ob ich das so sagen kann,
ja,
aber es ist ja noch, ist ein großer
Wir
Unterschied.
Wir sind in einem freien Land, jeder darf seine Meinung sagen und du wirst nicht zensiert.
Darf man das denn überhaupt noch? Man darf ja gar nicht mehr alles sagen, auf so einem
Bullshit-Bingo. Genau, der reingebrüllte Bullshit-Bingo-Satz von Ronja, man darf ja gar nicht mehr alles sagen. Aber der Unterschied bei euren Reportagen ist ja, dass ihr Reporter habt, also Unterschied zu vielen anderen Reportagen, der das auch aus seiner oder ihrer Sicht nochmal kommentiert und dass er ja auch über den Reporter erzählt, wie er oder sie das gerade erlebt hat und es somit, finde ich, auch nochmal transparenter macht, weil ich finde, ganz oft haben Menschen so eine Objektivitäts, wie soll ich sagen, ist nicht Vermutung, ich glaube, es ist das falsche Wort, aber wenn sie irgendwas anschauen, dann legen sie da immer so eine sehr, sehr hohe Objektivitätsmesslatte dran. Es sollte ja auch möglichst objektiv sein, aber man muss ja auch sagen, Medien sind von Menschen gemacht und jeder Mensch ist ja auch auf eine gewisse Weise irgendwie subjektiv. Also wir können ja von uns alle nicht sagen, dass wir, was bestimmte Themen angeht, objektiv sind. Wir haben nun mal unsere Positionen und deswegen finde ich das in euren Reportagen immer toll, dass der Reporter da auch zu Wort kommt und das auch nochmal kommentieren kann, sodass du weißt, wie ist der Reporter drauf, welche Position hat der? Okay, deswegen hat er das so kommentiert und dann kann ich mir auch eine Meinung bilden, bin ich seiner Meinung oder sehe ich das ganz anders?
Ja, ich glaube, es gibt keinen objektiven Journalismus und es steht auch nirgendwo geschrieben, dass Journalisten objektiv sein müssen. Ich glaube, dieser Begriff von Objektivität wird auch immer falsch verstanden. Also zum Beispiel in einer Reportage, das ist das Kriterium einer Reportage, dass man einen Menschen begleitet. Das heißt, man geht in einen Mikrokosmos, man zeigt eine Sichtweise. So, und das allein die Reportage, die hat nicht den Anspruch, alle Sichtweisen zu zeigen. Ist ja kein Sachbuch, ne? Oder keine Dokumentation, die sagt, okay, das ist Standpunkt hier, Standpunkt da, sondern man begleitet gewisse Menschen. Und natürlich sieht man das dann durch deren Brille. Und auch der Begriff von Wahrheit, also ich bilde mir nicht ein, dass ich immer die Wahrheit berichte. Ich kann probieren, so möglichst nah an diese Wahrheit ranzukommen. Aber ab dem Moment, wo ein Kamerateam irgendwo ist, verändert sich die Wahrheit. Also natürlich benimmst du dich anders, aber das machst du jetzt hier auch. Also du hängst vor dem Mikrofon, wir werden aufgezeichnet. Du redest jetzt mit mir als berufliche Person, aber nicht die Privatperson. Also ich erzähle dir jetzt hier keinen dummen Witz oder irgendwie so, sondern wir haben hier ein Fachgespräch. Und das heißt, der Kontext verändert sich natürlich auch. Und das hast du immer, wenn du irgendwo mit einem Kamerateam unterwegs bist, drehst auf dem Marktplatz, du veränderst das Bild. Es gibt plötzlich Menschen, die wollen nicht gefilmt werden, die gehen außen rum. Es gibt andere Leute, die sind kamerageil, die bleiben dann da stehen. Also,
und winken.
Ja, aber das ist, du kannst nicht die Wahrheit, also das ist nicht immer die Wahrheit, sondern wir können möglichst probieren, da möglichst nah ranzukommen und sehr gewissenhaft zu prüfen und alles zu checken. Aber ich würde auch nicht ausschließen, dass ich in meinen Reportagen schon mal was drin hatte, was nicht gestimmt hat. Die Frage ist dann, wie gehst du damit um? Ne, machst du das transparent? Und das machen wir im Wire-Kollektiv. Wenn wir einen Fehler gemacht haben, dann sagen wir das. Und ich bin stolz darauf, weil alle unsere Geschichten, die wir publiziert haben, sind noch online. Wenn etwas falsch wäre, das ist unser Berufsethos, dann nehmen wir das offline. Diese Reportagen, die wir dort produzieren, die stehen Jahre da online. Wir verbreiten keine Fake News. Also da kann jeder, ja, da kannst du Gift drauf nehmen, dass wir, wenn da Sachen drin sind, die falsch sind, dann müssen die weg. Also es gibt zum Beispiel eine Geschichte, da wird mir vorgeworfen, ich hätte mit Schauspielern gearbeitet. Nein, wir arbeiten nicht mit Schauspielern. Wir bezahlen keine Menschen dafür, dass sie uns irgendetwas in die Kamera sagen. Das machen wir nicht. Sondern die Leute, die mit uns reden, die fragen wir vorher an. Wir sagen, wer wir sind, woran wir arbeiten, was unser Thema ist. Und dann sprechen wir mit denen auch nicht ab, was wir dort machen. Also das ist halt, ist kein Schauspiel, sondern real.
Und ich glaube, was ganz viele Menschen auch immer so ein bisschen denken, und das ist so eine Art Bullshit-Bingo, ich sag jetzt mal einfach Vermutung, ist, dass nachdem man Interviews geführt hat, dass die dann von der jeweiligen Person nochmal abgenommen werden.
Ist bei der Zeitung so, ne?
Bei Interviews zu deiner eigenen Person vielleicht. Ja. Aber das ist jetzt, wenn man investigativ prüft, dann vielleicht geht es nochmal um die Richtigkeit, wenn man jetzt nochmal etwas schreibt. Aber Menschen denken ja ganz oft, dass die dann nochmal kontrollieren dürfen und sagen dürfen, ah, das muss raus und das möchte ich nicht, dass ihr das so schreibt und das möchte raus und da fühle ich mich falsch dargestellt und sowieso. Und dass dann die Protagonistinnen und Protagonisten ja im Endeffekt nochmal mitentscheiden dürfen, was dann am Ende gezeigt oder halt gedruckt wird. Und das ist eben auch nicht so. Und genau, was du gerade gesagt hast, dass diese Menschen eben auch bezahlt werden, dass sie ein Interview dir zum Beispiel geben. Und das ist halt auch Quatsch, weil so funktioniert nicht Journalismus.
Nee.
Das wäre dann PR-Arbeit. Gibt es auch, aber das ist dann wieder was komplett anderes.
Nee, wir lassen niemanden über den fertigen Film zum Beispiel gucken.
Genau.
Das kommt überhaupt, das ist ein absolutes No-Go. Das macht, und ich kenne auch keinen, der das macht.
Und das denken aber viele, dass das gemacht wird. Also das habe ich selber am eigenen Leibe ja auch erfahren, wenn ich Interviews geführt habe als Radiomoderatorin von kleineren, also jetzt nicht von großen Bands zum Beispiel, die wissen, wie der Hase läuft. Und da hat man tatsächlich Vorgaben, wo es dann heißt, bitte nicht, also manchmal, nicht immer, bitte nicht die Band darauf ansprechen oder darauf, da kannst du dich dran halten oder nicht. Da würde ich jetzt keiner für verklagen können oder so. Was passieren kann, ist, dass das Interview abgebrochen wird, weil du jetzt fragst, ja, du bist ja gerade frisch getrennt, wie fühlst du dich denn jetzt? Und vorher wurde gesagt, bitte nicht über die Trennung sprechen. Das muss man dann abwägen, wie interessant das vielleicht für Hörerinnen und Hörer sein könnte oder ob man jetzt wirklich nur über die Musik reden möchte. Aber es ist zum Beispiel so, dass wenn kleinere Menschen kommen, die zum Beispiel gerade ein Start-up gegründet haben oder eine Idee haben oder zu irgendwas sich äußern können, weil sie in irgendwas ExpertInnen sind, dass die dann denken, tatsächlich, ich schicke ihnen das Interview nochmal, damit sie nochmal drüber hören können, ob ich alles richtig darstelle. Und da muss man dann immer sagen, nein.
Also funktioniert Journalismus nicht, aber das dann verwechseln die es mit PR.
Genau so ist es.
Die kommen
so
ja zu dir, weil sie von dir irgendwie eine gute Promo wollen.
Ja, aber es geht also jetzt
zum Beispiel...
Sie wollen
ja ihr Startup darstellen, das möglichst positiv.
Okay, da habe ich vielleicht das Beispiel ein bisschen falsch gewählt.
Okay.
Ja, aber es stimmt, genau. Also dann ist es ja auch so eine beim Privatradio eine Ausgleichssache.
Achso, nee, das meinte ich jetzt nicht. Das war jetzt nicht, das war jetzt no offense, sondern, aber wenn ich ein Startup bin und jetzt zu dir komme und will ein Interview machen, ist ja mein Interesse, dass ich möglichst gut bei dir wegkommen.
Genau, aber wenn ich eine Reportage über dich machen möchte, weil deine Idee vielleicht ganz neu ist und vielleicht interessant ist oder es ein anderes Aspekt gibt, über den man berichtet, dann bekommst du natürlich nicht mehr das fertige Interview, um dann mir zu sagen, welchen O-Ton, also welchen Interview-Schnipsel ich nochmal schneiden soll. Weil nein.
Aber guck mal, wir haben ja zum Beispiel jetzt auch nichts besprochen. Ne? Also wir haben jetzt nicht besprochen, dass wir über irgendetwas nicht reden können oder irgendwelche Vorgaben. Und das ist ja dann wieder auch so ein Qualitätsmerkmal. Und das ist ja das Gute an der freien Presse. Es gibt Bundespressekonferenzen, wo sich Politikerinnen hinstellen und von vielen unterschiedlichen Journalisten, von unterschiedlichen Medien frei befragt werden können. Da gibt es dann zwar ein Thema, aber da gibt es keinen Maulkorb. Da sagt keiner, oh nee, die Frage geht nicht. Also ne, das ist ja das Schöne an der freien Presse und deswegen ist auch das System, was wir haben, das ist so wunderbar, weil wir noch in einem Land leben, also noch, weil es gibt so viele Länder drumherum, wo das nicht mehr der Fall ist und wir sollten dafür kämpfen, dass wir das haben, weil das ein ganz wichtiger Bestandteil der Demokratie ist, dass wir offen Fragen stellen können. Und deswegen, nächster Bullshit-Bingo-Satz, man darf nicht mehr offen seine Meinung sagen. ich glaube, es gab noch nie eine Zeit, wo man so viel seine Meinung sagen konnte und so viel rausposaunen konnte und über sämtliche Kanäle, über Twitter, Facebook und YouTube macht einen Kanal, du kannst so viel deine Meinung sagen. Und die Leute verwechseln das häufig damit, dass alles, was sie sagen, auch sagbar ist oder legal. Weißt du? Also es gibt einfach Sachen, die sind verboten. Und wenn du mich beschimpfst, dann ist es mein Recht, dich anzuzeigen und zu sagen, ja, das geht so nicht. Aber und dann fühlen sich Leute in ihrer Meinungsfreiheit eingeschränkt, wenn sie verwechseln, dass sie strafbare Inhalte machen.
Oder, ne? Oder wenn dazu eben eine Gegenreaktion kommt, die einen Shitstorm auslöst, ja. Zum Beispiel.
Ja, aber das wird man ja wohl noch sagen dürfen.
Genau.
Ist eine Abwandlung von diesem Bullshit-Bingo-Satz.
Ja, aber guck mal, das ist doch völlig bekloppt, wenn du dich auf den Marktplatz stellst und irgendwie rumschreist und alle Leute beschimpfst. Da musst du doch damit rechnen, dass auch jemand mal stehen bleibt und sagt, ey, ganz ehrlich, das geht so nicht. Oder dich anzeigt, weil du Dinge machst, die halt verboten sind. Und das ist ja das Schöne an so einem Rechtsstaat, das ist ja geregelt. Und das heißt, das sind auch nicht wir Journalistinnen oder Politiker haben ja das gleiche Problem, die dann irgendwie willkürlich sich irgendwelche Sachen ausdenken.
Ja, vor allem, wenn man Meinungsfreiheit fordert, dann muss man auch mit der Meinungsfreiheit der anderen leben können, weil du gerade sagst, dass die Leute teilweise dann überrascht sind, wenn dann Gegenwind kommt und das dann wieder als Einschränkung sehen ihrer Meinung.
Und ich glaube, ganz oft wird das dann nochmal intensiv besprochen, wenn Menschen zum Beispiel aufgrund ihrer Haltung ihren Job verlieren. Ne, und dann wurden der Arbeitgeber oder Arbeitgeberin sagt, mit einem Menschen wie dir möchte ich nicht mehr zusammenarbeiten. Fällt mir da jetzt ein aktuelles Beispiel zu ein? Ich glaube, in Deutschland passiert das weniger. Das kennt man halt oft auch aus den USA. Und da ist dann, glaube ich, auch oft dieses Gespräch, wenn sich dann der Arbeitgeber, Arbeitgeberin ne, distanziert, weil jemand zum Beispiel rechte Hetze betrieben hat oder sich als Verschwörungstheoretiker äußert auf Social Media. Dass man dann sagt, ja, ich verliere ja meinen Job, wenn ich jetzt sage, dass ich daran glaube, dass Menschen kleine Kinder töten und ihr Blut trinken. Kanon sind das, glaube ich, die Anhänger.
QAnon oder so? Ich weiß nicht, wie die richtige Aussprache ist, aber ja. Und genau. So irgendwie in die Richtung.
Genau.
Gut, das war aber früher auch so.
Genau.
Also wenn du hast jetzt beim Autobauer gearbeitet und hast die Leute den ganzen Tag dicht gelabert, dass irgendwo im Keller irgendwelche Kinder gegessen werden, dann wird auch irgendwann der Chef zu dir auf dich zukommen und dich mal fragen, ey, sag mal, was machst denn du hier? Also warum erzählst du so einen Quatsch? Mhm. Und das ist ja, das passiert halt gerade ganz, 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 ganz viel, dass Menschen viel Quatsch erzählen und glauben, dass das keine Konsequenzen hat. Natürlich hat das Konsequenzen. Und wenn andere Leute das sehen, das ist ja im öffentlichen Raum. Also wenn du solche Meinung hast und du keine Konsequenzen fürchten möchtest, dann mach das doch im Privaten. Dann mach das mit deinen drei Kumpels in der Kneipe und dann redet diesen Quatsch. Aber wenn du dich rausstellst auf den Marktplatz und die Sachen in die Welt posaunst, dann musst du damit rechnen, dass da auch irgendwas zurückkommt und auch Leute sagen, ey, finde ich nicht so cool.
Ja, und wenn du das in eine Kamera sagst, dann musst du eben auch damit rechnen, weil du dir bewusst warst, dass du es in eine Kamera gesagt hast, dass das dann natürlich, dass du da nicht nochmal drüber gucken darfst, sondern du warst ja in dem Moment ja bewusst. Und da spiele ich so ein bisschen auf die Reportage an, die du gemacht hast für Rabiat, wo du auf dem Rechtsrock-Festival in Ostritz warst.
Ja.
Und jemand dann vor laufender Kamera ersichtlich, dass du ein Journalist bist, den Holocaust geleugnet hat. Das
ja.
ist strafbar in Deutschland und das hat er gemacht und du hast da auch noch andere beeindruckende Szenen drin gehabt, wo du wirklich einfach mal das Gespräch hast laufen lassen, 5 Minuten und noch genauso gezeigt hast, wo die das aber dann oben drehen wollten noch teilweise und dann auch immer gedacht haben, dass sie mehr Rechte haben, als sie eigentlich haben, also dass sie es nochmal abnehmen dürfen und haben dann angefangen, dir Fragen zu stellen und dann bist du aber ganz straight geblieben und hast gesagt, das ist jetzt hier gerade gar nicht die Position, ich bin hier zum Arbeiten, ich bin Journalist, deswegen stelle ich Fragen.
Ja, das Spannende daran ist, dass ich gar nicht viele Fragen gestellt habe. Also guck dir das Ding nochmal an. Ich habe am Anfang gefragt, was machen Sie hier? Mhm. Und dann haben die losgeplappert. Und das ist dann, ja, du hast recht, ich habe das einfach mal stehen lassen. Und dann kann sich auch jeder seine eigene Meinung bilden. Und da muss ich auch gar nicht viel im Off-Text, also ne, die Sprecherstimme, da muss ich auch gar nicht viel zu erklären, weil das ist selbsterklärend. Und manchmal reicht es auch, Menschen reden zu lassen und in dem Fall haben sie sich selbst entlarvt. Aber da war auch nichts Manipulatives von mir bei. Also von mir aus hätte er gerne die Holocaust-Leugnung weglassen können. Ich brauche das nicht.
Nee.
Ne? Also ich finde das ganz fürchterlich, wenn man so etwas sagt. Und da wird auch niemand manipuliert. Das kann man sich ungeschnitten angucken. Das führt dann, also, ja, das haben die selbst gemacht. Da sind die selbst für verantwortlich, nicht ich.
Das stimmt. Und da sind wirklich krasse Sachen gesagt worden. Oder auch, fand ich ganz schön, dass du dann in dem Off-Text, also in dem Erzählertext, dann auch nochmal auf die optischen Symbole nochmal hingewiesen hast, dass man doch darauf gucken soll, was er gerade auf seinem T-Shirt trägt, dass man doch sich mal das Tattoo näher angucken soll. Also sind ja so viele Symboliken dahinter. Und was gesagt wurde, also ich war tatsächlich gerade eben noch die Doku am gucken, bevor wir dann zu dir gekommen sind zum Podcast. Und also ich war richtig böse. Es hat mich wirklich richtig aufgeregt. Und ich hatte da Respekt vor dir, aber natürlich in der Situation, natürlich musst du ja ruhig bleiben. Also das ist ja in dem Moment dein Job. Aber wie schwer fällt es dir dann bei sowas? Ist ja nicht das erste Mal, dass du mit Leuten sprichst oder Leuten zuhören musst, die Sachen sagen, die du nicht befürwortest. Wie schwer fällt dir das dann, da ruhig zu bleiben?
Weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe ein ehrliches Interesse. Auch wenn man mir, das ist so ein Bullshit-Bingo, den ich immer gerne höre, dass ich so ein bisschen aktivistisch, und das stimmt eigentlich gar nicht aktivistisch, sagt man nicht, aber dass ich mit so einer fertigen Haltung oder Meinung da reingehe, und das hört man ja auch, dass man Sachen nur macht, um das eigene Weltbild irgendwie.
Also so eine Erwartung, man wirft dir vor, dass du eine Erwartungshaltung hast, was im Endeffekt rauskommen soll, weil du diese
Beispiel,
Meinung
das habe ich zum Beispiel schon mal gehört. Mhm. Und ich würde das komplett von mir wegweisen. Also wenn ich auf ein Rechtsrock-Konzert gehe, dann begegne ich den Menschen auch mit einer Höflichkeit und stelle mich vor und mache das wie bei jedem anderen Gesprächspartner auch. Ich sage, hallo, mein Name ist Dennis Leifitz, ich recherchiere zu diesem Thema, wir kommen vom Y-Kollektiv und ich drehe eine Reportage hier über dieses Festival. Möchten Sie mit mir reden? Wenn jemand mit mir sagt, ja gerne, dann stelle ich weitere Fragen. Wenn jemand sagt, nee, möchte ich nicht, dann gehe ich. Dann frage ich den Nächsten. Und das mache ich eigentlich bei jedem Thema auch. Und die Leute wollten sich auch mitteilen und haben sich ja auch missverstanden gefühlt. Also auch wahrscheinlich auch mit Rechten kann man auch einen Bullshit-Bingo machen. Und sie möchten dann auch ihre Sichtweise widerspiegeln. Und ich glaube, ich höre dann gerne zu und dann und bin neugierig und dann erzählen die Leute mir auch Geschichten, weil ich auch, glaube ich, einfach ein ehrliches Interesse habe. Ich glaube, mehr Zauber ist das dann auch nicht. Und dass ich ruhig bleibe, ich habe mich von denen nicht bedroht gefühlt. Also das war auf dem Rechtsrock-Konzert, das hört sich ja, also klar, das hört sich jetzt extrem an, da war aber auch ganz viele Polizei und ich habe mich nicht unsicher gefühlt. Ich habe schon jahrelang über Rechtsextreme berichtet. Ich glaube, kann auch solch eine Gefahr realistisch einschätzen, ja.
Trotzdem ist es ja so in deinem Leben gewesen, dass du generell zwar ein sehr ruhiger und gelassener Mensch, zumindest nach außen bist, aber es sind ja auch schon teilweise bedrohliche Situationen durch deine Berichterstattung entstanden. Zum Beispiel musstest du, glaube ich, mal umziehen, deinen Wohnort ändern, weil jemand deine Adresse veröffentlicht hat. Habe ich das richtig in Erinnerung?
Also ich wollte auch damals umziehen, deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass das unbedingt etwas damit zu tun hatte, aber meine Adresse stand im Internet. Das ist aber auch nichts, was jetzt, ich sage jetzt mal, neumodisch ist. Also das gab's, das hatte ich in der Zeit schon häufiger, dass irgendwie Adresse veröffentlicht wurde oder dass ich Sachen nach Hause geschickt bekommen habe.
Was für Sachen? Also was meinst du jetzt?
Also so NPD-Parteimitgliedsanträge, da wurde ich dann angemeldet oder
also das
auch
genau
Quatsch, ne? Also auch Quatsch oder Pizza und das waren dann Streiche und das ist eigentlich gar nicht so der Rede wert. Also wenn man kritisch berichtet und über gewisse Themen auch berichtet, dann muss man auch wissen, dass man sich damit Feinde macht. Deswegen, ich will das gar nicht an die große Glocke hängen und würde auch niemals sagen, dass man da in so eine, also ich würde mich zum Beispiel auch nie als Opfer sehen. Deswegen würde ich auch nie sagen, das hat jetzt was damit zu tun, dass ich umziehen wollte. Aber was war es, ich habe zum Beispiel eine Geheimadresse, also du findest jetzt nicht so einfach heraus, wo ich wohne. Und das hat natürlich auch seinen Hintergrund und es gibt gute Gründe dafür, warum ich das habe.
Was ist denn eine Geheimadresse? Was unterscheidet das zu einer normalen Adresse? Würde man jetzt rausfinden, wo ich wohne?
Ja.
Okay.
Also Geheimadresse, das klingt jetzt auch wieder gruselig und so, so ist das auch nicht, aber wenn ich zum Beispiel deine Adresse herausfinden möchte, dann kann ich zum Amt gehen, kann eine Gebühr auf den Tisch legen und kann dann sagen, okay, ich muss dir eine Rechnung schicken und deswegen brauche ich deine Adresse.
Okay, und bei dir würde sie nicht rausgegeben werden?
Genau, bei mir würde die nicht rausgegeben werden. Es geht nur unter gewissen Umständen, dass man solch eine Adresse von dir zum Beispiel kriegt oder Journalisten haben auch eine, können auch Auskunft einholen und das ist eine sogenannte Auskunftssperre. Genau, und das war's dann auch schon. Also Mhm. Ja, aber wenn ich jetzt irgendwo bei irgendeinem Versandhändler irgendwie was bestelle und dann meine Adresse draufschreibe, dann kann natürlich auch so meine Adresse rumkommen. Aber es ist nicht so einfach. Zum Beispiel rechte Anwälte machen das sehr, sehr gerne, dass sie dann beim Amt anfragen, wo die Adresse ist, und dann zirkuliert die Privatadresse in Foren, und dann hast man Eier an der Scheibe oder so.
Ja.
Oder Schlimmeres.
Wollte gerade sagen, oder Schlimmeres. Ja, genau. Gott sei Dank ist das dir bisher noch nicht passiert, weil Nein. Jetzt kommen wir mal zu den thematischen Sachen. Du berichtest ja nicht irgendwie über die Berliner Biermeile, die jeden Sommer irgendwie da am Frankfurter Tor stattfindet.
Außer dieses Jahr, da ist er nicht stattgefunden.
Ach so, okay, Corona. Entschuldigung.
Sie war schon Fake News.
Deswegen ist der einzige Grund, warum nicht.
Dafür bin ich da, Ronja.
Sondern du packst auch wirklich die harten Sachen an, die auch, ja, Skandale sind und wirklich richtig hohe Wellen schlagen können. Zum Beispiel habt ihr als Y-Kollektiv auch den Alternativen Medienpreis bekommen zu der Reportage Skandal bei der Eliteeinheit KSK, Hitlergruß und Rechtsrock. Vielleicht kann sich der ein oder andere noch daran erinnern. Das ist dann auch, glaube ich, bis zur Tagesschau gekommen. Also das war groß in den Nachrichten, dass eben von dieser Eliteeinheit der Bundeswehr eine Feier organisiert wurde, wo dann eben Rechtsrock lief, wo es Hitlergrüße gab, und man das natürlich nicht dulden kann, wenn eine Einheit, die für Deutschland steht, im Innersten rechts veranlagt ist. Und da kann ich mir vorstellen, dass da auch ganz viel Gegenwind gekommen ist, nachdem das veröffentlicht wurde.
Ja, ich nehme erstmal das Positive vorweg, weil es haben danach viele andere Medien auch währenddessen, das war so ein bisschen parallel und danach, haben auch andere Medien angefangen, sich diese Strukturen bei der Bundeswehr, beim KSK genauer anzuschauen, und wir haben jetzt eine ganze Reihe von Veröffentlichungen, und der MAD, also der militärische Abschirmdienst, der guckt sich diese Truppe jetzt ganz genau an. Der Kompaniezug, über den wir dort berichtet haben, der wird jetzt aufgelöst, weil sie merken, sie haben da einfach ein rechtes Problem.
Mhm.
Und
das kriegt man ja auch nicht weg, einfach so.
Nee, anscheinend nicht. Also ich kenne diese Truppen nicht, und ich weiß auch nicht, was man da alles probiert hat. Aber anscheinend ist das nicht so, und es kommen immer mehr Fälle. Es gab diese Hannibal-Veröffentlichung von einem, der jetzt bei uns in der Geschichte aufgetaucht ist, der auch den Namen gehoben hat. Bei denen hat man Sprengstoff gefunden, kiloweise Sprengstoff und Waffen. Ich glaube, eine Kalaschnikow, aber ich will jetzt auch nichts. Also ich glaube, eine Kalaschnikow war das. Also da gibt's Bundeswehrsoldaten, die zu der Eliteeinheit gehören, die kaum kontrolliert werden. Nur ganz wenige Parlamentarier wissen überhaupt, was die machen. Die Bundeswehr hält die ganzen Einsätze geheim. Man weiß also gar nicht, was ist das für eine Truppe, wer ist da drin, was machen die? Und da sind wirklich brandgefährliche Leute dabei, die mit dem Demokratieverständnis, was wir haben, anscheinend sehr wenig zu tun haben.
Und dann aber auch mit Waffen hantieren dürfen.
Ja, da waren plötzlich, ich kenne die Zahl nicht mehr, aber das waren,
da war Munition dann auch
da ganz viel verschwunden. Da war auf jeden Fall relativ viel Schuss Munition weg, da war Sprengstoff weg, und da fragt man sich schon, okay, wie kann denn bei der Bundeswehr, wie können da so viel Kilo Sprengstoff auf einmal verschwinden? Da muss doch einer wissen, wo das Zeug hin ist. So, also das war erstmal das Positive. Das Negative ist, dass du sofort eine Debatte natürlich auch hast, wo Leute sagen, ich wäre ein Volksverräter, ich würde die Bundeswehr schlecht machen, das wären ja Leute, die für uns kämpfen würden. Und natürlich habe ich Respekt vor dieser Einheit. Nur die müssen halt sich an die, also die sollten halt unsere Demokratie repräsentieren und nicht irgendwie in ein fürchterliches Unrechtsregime, was zum Glück lange Zeit vorbei ist. Und also die sollten schon wissen, was sie da tun und welche Verfassung, welches Grundgesetz wir haben. So, und da gab es dann natürlich negative Kommentare, und Leute haben gesagt, das stimmt alles nicht, und es gab organisierte Kampagnen, wo man dann beweisen wollte, warum das alles gar nicht stimmen kann. So, die Recherche, die wir dort haben, die ist auch noch online, und
kann man sich mal angucken.
Kann man sich noch angucken.
Hat mehr Daumen hoch oder mehr Daumen runter bekommen?
Und das weiß ich nicht. Soll ich gucken?
Das finde ich ja dann immer ganz spannend, wenn man bei euch ja nichts über die Reportagen aussagen kann anhand von den Fingern, die hoch oder runter gehen, tatsächlich dann einfach, wenn sich Leute in ihrer Meinung gestört fühlen, dann die ihren Mob anheizen, da den Daumen runter zu setzen. Also das finde ich bei euch ganz krass.
Und auch da hast du dich ja mal reingestürzt in die Twitter-Hate-Community.
Ja.
und hast versucht, Menschen ausfindig zu machen, die eben Hetze ja mehr oder weniger professionell betreiben, also nichts anderes auf den Social Media Plattformen machen, als Hate-Kommentare zu schreiben und tatsächlich innere Netzwerke aktivieren, um auf eine Person einzupreschen mit einer Armee von Twitter oder Facebook oder was auch immer, welches Social Media Medium man dann gerade nutzt, aktivieren, um eben ja eine Person fertig zu machen. Und da hast du ja auch da ein bisschen was abbekommen, weil du dich da eben mit eingemischt hast.
Genau, das wusste ich aber, dass das passiert, weil das ist so ein bisschen, habe ich den Kindern ihr Spielzeug weggenommen und deswegen haben die Stress gemacht. Und das gehört aus, also auch wenn ich das jetzt sage, das wird wieder, das wird wieder eine neue Reaktionen hervorrufen. Das sind Trolle und Trolle leben davon, dass sie eine neue Geschichte erzählen können und dass sie nerven können, und das ist der Spaß, und die finden das ganz toll, wenn ich dann jetzt auch noch darauf wieder antworte, weil dann haben sie was Neues, was sie erzählen
können. Ah, okay, das heißt also schon alleine mit meiner Frage jetzt könnte ich schon wieder jemanden aktiviert haben.
Das wäre interessant rauszufinden. Kannst ja mal gucken, ob da Trolle kommen.
Vielleicht auch bei uns dann demnächst.
Jetzt hast du ihnen Futter gegeben sozusagen. Ja. Wie wenn man im Aquarium die Fische füttert. Oben machst du dann so diese kleinen Plättchen drauf.
Dann kommen die wieder alle.
Wie Konfetti-Esspapier. Und dann kommen sie wieder alle hoch.
Ja, und die sind voll, also da habe ich auch recht Respekt vor denen. Also das ist unmöglich, was die machen. Das ist ganz fürchterlich, weil die Menschen echt damit zerstören. Und guck mal, ich mache das professionell. Das ist mein Beruf. Ich habe mir das ausgesucht. Aber es gibt Menschen, die werden im Internet gemobbt, die nicht wissen, wie sie sich im Netz bewegen oder die auch nicht immer klug agieren oder die auch vielleicht nicht die hellsten Kerzen auf dem Kuchen sind. Und die können sich nicht so wehren. Ich kann mich da wehren und ich weiß, worauf ich mich einlasse. Aber an der Stelle habe ich Respekt vor denen, weil die das wirklich über Jahre durchziehen. Das ist ein Spiel für die, das dann kriegen sie wieder einen neuen Anreiz und dann, die sind auch gut organisiert, und du denkst mir, mein Gott, ey, also es geht dann teilweise seit 2 Jahren, dann kocht das immer wieder hoch und dann denkst du dir, warum habt ihr denn so viel Langeweile? Und ich würde ihnen am liebsten dann immer wünschen, dass sie irgendwie ein anderes Hobby haben. Und aber das, ja.
Das ist der Hobby, weil das ist die Frage, die man sich wirklich immer stellt, warum machen die das? Aber ne, das ist so ein Hobby-Ding anscheinend. Dann ist auch der Vergleich mit den Fischen vielleicht gar nicht so gut, sondern das klingt eher nach irgendeinem Tier mit einem großen Maul und vielen Zähnen, was sich so richtig verbissen hat und nicht mehr loslässt.
Ja, ich weiß nicht, an der Frage scheitere ich dann auch immer, weil ich mir denke, man geht doch rausspielen. Also mach doch irgendwie was Schönes, anstatt auf dem Handy da irgendwie zu sitzen und irgendjemand irgendwas Böses zu wollen. Mach doch irgendwas Schönes.
Und die haben dann teilweise auch Fake-Nachrichten von dir erstellt und veröffentlicht, wo wirklich schlimme Dinge über dich behauptet wurden. Darf ich die sagen oder soll ich die gar nicht?
Nee, die sind ja auch Teil der Geschichte. Also das habe ich ja in dieser Rabiat-Reportage Hass ist ihr Hobby, habe ich das auch transparent gemacht. Wenn du mich googelst, findest du viele unmögliche Sachen über mich. Also es gibt angefangen von irgendwelchen Videos, wo ich so Rap-Songs, die über mich sind, oder Memes oder Witze-Seiten, aber auch Gerüchte, dass ich, weiß nicht, Frauen vergewaltigen würde oder dass ich Minderjährigen sogenannte Wix-Videos von mir schicken würde. Da geht's darum, zu diffamieren, zu beleidigen, dass ich darauf reagiere, und ich habe das aber ja ganz bewusst gemacht, weil ich, also dass ich mich dort eingemischt habe und weil ich diesen Mechanismus zeigen wollte, dass so etwas kommen kann, das wusste ich auch, dass sich dort Fake News dann manifestieren, das wusste ich auch. Und ich habe dann ein gutes Team um mich herum, die das mit mir gemeinsam entschieden haben und auch gesagt haben, wie wir das machen und was da alles passieren kann. Also wir sind da nicht blindlings reingerannt, sondern wir haben uns da viele Gedanken zugemacht und wussten, was da passieren kann. Also mir war das wichtig, das transparent zu machen, um zu zeigen, wie das funktioniert. Weil ich, da wiederhole ich mich, ich kann das ab. Man hat solche Dynamiken heutzutage auch in Klassenverbänden. Also da hast du eine WhatsApp, also ganz im Kleinen, du hast eine WhatsApp-Gruppe, die besteht irgendwie aus 30 Schülerinnen, und dann wird eine Person in dieser Gruppe fertig gemacht. Und ich glaube, jeder hat bestimmt eine Geschichte, wo er, wenn er in die Schulzeit zurückdenkt, wo man entweder selber mal gemobbt hat oder gemobbt wurde oder mal einen Spruch kassiert hat, und man weiß, wie schlimm das ist. Und die digitalen Medien beschleunigen das. Dann wirst du vielleicht aus der Gruppe ausgeschlossen oder du wirst fertig gemacht. Ich habe eine andere Geschichte recherchiert. Da wurde jemand über Monate lang von einem Typen im Netz gestalkt. und geoutet als homosexuell. Das war ein 17-jähriger Typ, der hat fürchterliches durchmachen müssen und den haben sie jetzt auch zum Glück gekriegt und verurteilt. Ich meine 3,5 oder 4 Jahre Gefängnis, aber sein Leben war zerstört. Der hat eine ganz, ganz fürchterliche Jahre hinter sich, weil der fertig gemacht wurde von irgendjemanden, der anonym ist im Internet und sich warum auch immer wegen irgendeinem Grund, in dem Fall war es halt, weil er homosexuell ist, ihn als Feind ausgesucht hat. Und ich will in so einer Welt nicht leben. Ich finde das ganz fürchterlich.
Deswegen ist es gut, dass du und dein Team das aufdecken und ich finde es auch bewundernswert, wie locker du darüber reden kannst. Hat man jetzt so das Gefühl, sind ja schon krasse Sachen. Also wenn Ronja gerade gesagt hat, dass dir was zugeschickt wurde, das war ja noch dann so das Leichteste. Oder eben Bedrohung oder dann Fake News im Netz, wenn man dann irgendwie über sich selber lesen kann, dass man anscheinend ein Vergewaltiger ist. Also ich finde das schon ganz schön hart und deswegen bewundernswert, wie locker du gefühlt darüber reden kannst. Und du hast ja auch vorhin uns ganz am Anfang gesagt, dass du nicht weißt, ob das wirklich Bullshit-Bingo-Sätze sind, die du dir überlegt hast, die du nicht mehr hören kannst, weil du davon ausgehst, dass du sie noch relativ oft hören wirst. Dann frage ich jetzt mal anders, was ist denn noch so ein Satz, den man an deiner Stelle ganz oft hört?
An meiner Stelle ganz oft?
Ja, oder wo du schon weißt, den Satz, den werde ich wahrscheinlich noch 50.000 Mal in meiner Karriere hören.
Ja, zum Beispiel, dass wir Marionetten des Systems sind. Das irgendwie die Vorstellung, dass irgendwie Merkel bei uns anruft oder irgendein anderer Politiker und ich morgens wach werde und als erstes klingelt das Telefon von Merkel oder irgendeinem anderen Politiker oder Politikerin und der mir dann sagt, wie ich zu berichten habe. Also bei mir hat noch nie jemand angerufen. Fände es gar nicht mal schlecht, wenn Merkel mal anrufen würde. Dann könnte ich ihr wieder Fragen stellen. Aber passiert leider nicht. Dafür bin ich nicht wichtig genug.
Wir bisher auch noch nicht, Ronja. Also ich habe noch keinen Anruf bekommen. Ich weiß nicht, ob du da schon eine Sprachnachricht oder so hast?
Ich darf da nicht drüber reden.
Okay, alles klar.
Ja, genau. Und ich glaube, es gibt Menschen, die glauben, dass wir gesteuert sind und dass wir eine Agenda haben und dass wir da irgendwie auch einen Plan haben, wie wir berichten. Und es gibt die große Weltverschwörung und nee.
Da müssten wir uns ja den ganzen Tag den Kopf zerbrechen. Da würde auch richtig viel Zeit bei draufgehen, wenn wir uns die ganze Zeit in Meetings treffen würden. Und das müsste ja auch alles organisiert werden. Also
wie gut bezahlt wir auch wären, wenn wir für Frau Merkel arbeiten würden.
Ja, das würde richtig Asche geben.
Das würde richtig Asche geben.
Würden die Steuerzahler uns auch noch bezahlen dafür, dass wir Sachen sagen, die sie dann selber stören. Ja, aber...
Aber die Frage ist ja genau, wie gehen wir denn damit um? Und da suche ich auch immer nach Antworten. Und ich glaube, wir können in sowas, was ihr jetzt hier macht, das ist natürlich dann auch wieder erklären. Ne? Und den Leuten erklären, wie funktionieren Medien, warum ist unser Mediensystem so wichtig? Und warum sollten wir auch in den Schulen Kindern erklären, wie Medien funktionieren und auch wie man soziale Medien nutzt? Und was ist die Rolle von Algorithmen? Und
was ist eine sichere Quelle?
Ja.
Wie hinterfrage ich Quellen? Wie hinterfrage ich einen Text? Wie hinterfrage ich eine Person, die irgendwas im Internet sagt? Das sind Dinge, die in den letzten Jahren unfassbar wichtig geworden sind. Ich meine, viele von uns, wir sind alle Generation Y, aber unsere Eltern eben sind die Boomer-Generation und da merkt man das, also nicht nur bei dieser Generation, es gibt's auch in unserer Generation, aber ich finde immer, bei den eigenen Eltern oder bei der eigenen Familie merkt man manchmal, wie wenig die hinterfragen, weil das ganze Social-Media-Ding so spät gekommen ist, die sind dann nicht wie wir mit aufgewachsen, dass die manchmal dann auch irgendwas teilen, wo man dann sagt, so Mama, Papa, Tante, Onkel oder wer auch immer, das ist gerade nur ein Bild, wo irgendwas draufsteht und dieses Bild kann ich in 5 Minuten selber herstellen und selbst posten.
Aber ich glaube, es wäre auch falsch, wenn wir zum Beispiel jetzt sagen würden, dadurch, dass die junge Generation damit aufgewachsen ist, können sie besser damit umgehen. Ich glaube, sie können das besser bedienen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass sie smarter da rangehen und besser Quellen von, also gute Quellen von schlechten Quellen unterscheiden können. Ich glaube, das ist ein gesellschaftlicher Prozess und wir müssen ganz viel über diese Themen wieder reden, weil diese Überforderung haben wir ja vorhin schon beschrieben und davon kann ich mich nicht frei machen. Es gibt so viele neue Quellen und YouTube-Kanäle oder Twitter-Kanäle und Facebook-Kanäle, wo ich auch nicht weiß, wer dahinter steckt. Und auf dem ersten Blick wirkt das vertrauenswürdig und manchmal brauchst du echt richtig lange, um herauszufinden, ob das jetzt stimmt oder nicht.
Findest du, sowas sollte vielleicht in der Schule unterrichtet werden? Irgendwann in den nächsten Jahren, vielleicht wenn unsere Generation erwachsen ist und daraus gelernt hat?
Ich glaube, das muss nicht nur in der Schule stattfinden, sondern ich glaube, wir brauchen viel mehr Diskurs darüber, wie Medien funktionieren. und eben auch wie soziale Netzwerke mit ihren Algorithmen das jetzt auch noch verändern. Also wie Filterblasen funktionieren, wie man einmal in diese Rabbit Holes reinkommt und dann kriegt man nur noch diese Inhalte angezeigt. Und das verändert sich auch. Das haben wir auch für eine Reportage Infokrieger haben wir das ausprobiert, was das heißt, nur diese einseitigen Nachrichten zu lesen, dann verschiebt sich nämlich das eigene Weltbild. Also wir haben über Monate lang haben wir die Kanäle von rechten alternativen Medienmachern konsumiert und haben plötzlich nur noch schwarz-weiß gesehen. Und wir als, also die sehr gut informiert sind und wissen, wie das Ganze funktioniert, wir haben trotzdem gedacht, wow, was ist denn das für eine Flut von Nachrichten? Wo kommen die denn her? Und du musst dann die einzelnen Fälle nachrecherchieren und dann hast du Nachrichten, da stimmt ein Teil, dann hast du andere, die sind komplett falsch, dann sind die aus dem Kontext gerissen, dann wurde das falsche Foto verwendet. Und das sind so viele Fake News, dass wenn du jedes Mal anfangen möchtest, das zu verstehen, dann hast du den ganzen Tag, oder zu gucken, ob das echt ist oder nicht, dann hast du den ganzen Tag damit zu tun, diese Sachen auf Wahrheit zu überprüfen. In der Zeit haben andere schon 100 neue Nachrichten verschickt. Das ist zu schnell und wir kommen dann nicht hinterher. Und ich glaube, wir müssen uns daran gewöhnen, dass es diese Flut von falschen Nachrichten gibt. Und ich glaube, wir müssen anfangen, mit dieser Propaganda zu lernen und sensibel, oder nicht sensibel, aber uns zu fragen, wo hast denn das her? Wer ist denn das? Wer hat denn dir das erzählt? Was ist denn die Ursprungsquelle? Wie früher auch, ne? Also von wem hast du die Nachricht? Ist die Person vertrauenswürdig? Lass das doch nochmal checken. Manchmal reicht es ja bei Fake News, das mal bei Google einzutippen, um zu gucken, weil also meistens hat ja schon irgendjemand eine vertrauenswürdige Quelle was dazu geschrieben, einen Faktencheck gemacht, mal beim Institut angerufen, stimmen denn diese Zahlen, mal bei der Ursprungsquelle angerufen und so guckt, ja, aber hier steht ein Zitat drin, stimmt denn das überhaupt?
Und das ist dann natürlich vielleicht unbequem, wenn du eine Nachricht liest, die du gerne glauben möchtest. Dann ist es ja, glaube ich, nochmal ein Schritt mehr, dann nochmal zurückzutreten und sich zu fragen, stimmt das denn wirklich, wenn man vielleicht mit dem, was man in seiner Blase so zugeschickt bekommt, ja eigentlich d'accord geht und das ja auch glauben möchte.
Ja, bin ich voll bei dir. Und was auch im Moment nicht passiert ist, wenn du mich einmal anlügst, ne, der alte Spruch, wer einmal lügt, den glaubt man nicht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel herausfinden würde, da gibt's diese eine Quelle, die hat gelogen, dann müsste das doch eigentlich dazu führen, dass man einen Vertrauensverlust hat. Es gibt Parteien, oder Politikerinnen, die lügen den ganzen Tag. Aber es führt nicht dazu, dass wir denen jetzt, oder zumindest gewisse Leute, denen nicht weniger vertrauen. Und das macht mir Sorgen. Wenn du mich verarschen würdest und mich anlügen würdest, dann würde ich da sagen, ey, mit der rede ich nicht mehr. Warum soll ich denn mit der glauben? Die erzählt mir diesen Quatschkopf. Ja, und das funktioniert bei Online-Quellen irgendwie nicht. Und ich weiß, habe auch keine Idee, wie man das lösen könnte, aber und wahrscheinlich ist das auch eine völlig naive Idee von mir, aber ich wünschte mir, es gäbe so wie beim Geflügel jetzt auch. Da gehst du irgendwie, hast du den Walk of Shame im Supermarkt, wenn du dann mit Hühnchenklasse 1 irgendwie dann zurück zur Kasse gehst und dann musst du dich schämen.
Tatsächlich weißt du? Genau aus diesem Grund letztens nicht gekauft, Klasse 1. Also ich bin sowieso kaum Fleischesserin mittlerweile, aber zu einer Grillveranstaltung habe ich gedacht, okay, jetzt gibt's doch mal irgendwie zwei Steaks oder so. Und dann habe ich dieses Siegel drauf gesehen und dachte mir so, nee, damit stellst du dich nirgendwo hin, dann habe ich lieber das Siegel, das höchste, was es gibt. Was ist das? 5, 6 oder so. Hab dann aber auch meine, weiß ich nicht, 10 € bezahlt. Aber ja, aber
das würde ich mir zum Beispiel für Medien wünschen. Ja. Weißt du, dass du, und das ist wahrscheinlich echt naiv gedacht und da gibt's Leute, die haben schlauere Ideen und bessere Ideen, aber dass man so ein Ampelsystem hat und weiß irgendwie, ah, okay, schwierige Quelle, ist nicht so gut, die haben die und die Standards, das wäre besser. Also jetzt schließt sich wieder der Kreis zum Anfang, ne? Dieses Bio-Siegel, das wäre eigentlich ganz cool. Und die sozialen Netzwerke, die machen das ja teilweise auch schon, dass sie Fake News anzeigen oder als Fake News deklarieren. Aber wir können nicht vertrauen, dass diese riesen amerikanischen Konzerne, die alle auf Profit aus sind, dass die das irgendwie im Hinterkopf haben. Und man muss ganz klar diese Apparate regulieren. Das ist zu wichtig. Also da geht zu viel durcheinander. Das ist... viel zu viel Unwahrheit, die unterwegs ist, und das Klima verändert sich, es gibt eine Gewaltspirale, wir befinden uns gerade in einer Zeit, wo echt gerade ganz viel irgendwie auf der Kippe steht, und für mich fühlt sich das nicht cool an. Und ich glaube, wir können nicht darauf vertrauen, dass die amerikanischen Konzerne da irgendwie mal wach werden und sich ihrer Verantwortung bewusst werden. Das werden sie nicht. Seit Jahren gibt es diese Debatte, und das heißt, das muss staatlich reguliert werden, fürchterliches Wort, staatlich reguliert, aber ne, da muss was passieren, und danach kann man wieder gucken, ob man das wieder irgendwie zurückführt, aber von mir ist es auch nicht staatlich, oder vielleicht muss das es unabhängige Organisationen geben, wie auch immer die aussehen. Wie gesagt, da gibt es Leute, die haben bestimmt gute Ideen, aber da muss was passieren.
Ich könnte mir aber vorstellen, ja, jetzt sehe ich vielleicht ein bisschen sehr schwarz, dass dann aber wieder Menschen, die unabhängigen Organisationen oder was auch immer da vielleicht mal kommen wird, die dann wieder hinterfragen und sagen, aber kann man denen denn glauben, dass die das jetzt so einstufen? Die haben doch bestimmt auch wieder irgendeinen Hintergedanken, aber...
Ja, aber dann ist das Quatsch. Also wenn wir Institutionen nicht mehr glauben, Wissenschaftlerinnen nicht mehr glauben, also sorry, dann haben wir ganz andere Probleme.
Aber teilweise passiert es ja schon, dass Wissenschaftler nicht mehr geglaubt wird.
Aber wir sind hier in einem Land, in dem es immer Eliten gab und Intellektuelle. Und wir sollten doch Leuten, die von Dingen Ahnung haben, seien es jetzt Wissenschaftler oder, denen sollten wir schon Vertrauen schenken, weil die befassen sich mit solchen Themen. Und wenn wir das immer weiter, wenn wir alles in Frage stellen, dann sind wir echt mega dämlich.
Hast du abschließend noch einen Bullshit-Bingo-Satz, der dir jetzt noch... Wie sagt man das?
Unter den Fingernägeln brennt.
Dankeschön. Das war wieder mein Sprichwort.
Ja, ich habe noch einen. Einen letzten habe ich noch. Und zwar, aber darüber lese ich ja nichts in den Mainstream-Medien.
Mhm.
Das ist auch so ein Ding. Aber da habe ich über nichts in der Presse gesehen. Darüber schreibt wieder keiner. Und dann, ja, es gibt echt viele Journalisten in Deutschland. Es gibt, ich weiß nicht, wie viele unterschiedliche öffentlich-rechtliche und private Radiosender, wie viele Fernsehsender. Wir haben eine Medienlandschaft, da sind andere Länder neidisch. Wir haben so viele Zeitungen, so viele Zeitschriften, Blogs. Wir haben eine so große, freie, unabhängige Presse, dass solch ein Satz wie darüber berichtet ihr nicht oder berichtet keiner, der ist immer falsch. Also jedes Mal, wenn ich das überprüft habe, ich habe dann ganz häufig gesagt, okay, gib mir eine Stunde, ich liefere dir Berichte.
Ja.
Also wirklich mehr halbe Stunde. Und dieser Satz ist so unendlich falsch, weil wir ein so großes und gutes, unabhängiges Mediensystem haben. Klar, das könnte immer alles besser sein. Wir könnten noch viel, viel besser arbeiten, noch transparenter. Das Geld könnte noch besser eingesetzt werden. Ich bin auch nicht immer da einverstanden, was es für Programme gibt oder wie das Fernsehprogramm abends aussieht, wofür Geld ausgegeben wird, wofür weniger ausgegeben wird, wofür viel ausgegeben wird. Da gibt's ganz viel zu streiten, und trotzdem würde ich unterschreiben, dass wir eines der besten und freien Mediensysteme haben weltweit.
Und ich glaube immer noch tief in meinem Herzen, dass eigentlich die allermeisten Menschen in Deutschland ähnlich denken und ähnliches Vertrauen, wie wir noch haben, und eine Reflexion der ganzen Medienlandschaft auch haben, um eben sowas abzuwägen, als wir denken, weil uns das eben auf Social Media immer so vorkommt, als wären alle dagegen oder als würden alle schreien, Lügenpresse. Ich glaube, die sind da besonders laut, aber ich glaube, auf der Straße ist es gar nicht so schlimm, wie es zum Beispiel auf Facebook wirkt.
Das gibt noch gute Menschen.
Das habe ich immer so in meiner Hoffnung.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort, wo wir gerade davon gesprochen haben, dass es sich doch noch lohnt, Medien zu konsumieren, vor allem auch wichtig ist, Medien zu konsumieren. Habe ich noch eine abschließende Frage an dich, Dennis. Was denkst du denn, an welchem Tag lohnt es sich am meisten, mal im Internet zu schauen, welche neuen Medien es so gibt?
Also ich kann immer den Donnerstag empfehlen.
Ja,
da
richtig.
Da kommt die White-Quality-Reportage raus. Da könnt ihr euch gerne...
Ach so. Moment. Da kommt auch noch was anderes raus.
Ja, ihr kommt da auch raus. Ja, genau. Okay, dann gibt es zwei Sachen, glaube ich, die Pflichtlektüre sind.
Das war natürlich jetzt auch eine gezielte Frage.
Ja,
ich wusste
ja,
das schon, dass jeden Donnerstag eine neue Folge White-Quality kommt. Und wie viel Uhr kommt die bei euch? Kommt die raus bei
so
YouTube?
Immer so um 15, 16 Uhr.
Wunderbar.
Aber ganz klar, einer Quelle zu trauen, das sollte man nie machen. Man sollte immer gucken, dass man sich unterschiedlich informiert. Und das, was wir machen, ist ein Informationsangebot. Und wir stehen dafür, dass man uns auch kritisieren kann, dass wir nicht alles wissen und dass wir, wenn wir einen Bock schießen, eben damit transparent umgehen. Aber natürlich muss man mehrere Sachen konsumieren und jeder soll sich auch ein eigenes Bild machen. Und ich will mich da nicht hinstellen und behaupten, wir haben die Wahrheit mit Löffeln gefressen. Und also das ist, was wir machen, ist ein Informationsangebot. Und wenn Leute sich über ein gewisses Thema informieren wollen, dann können wir vielleicht auch einen Startschuss sein. Aber ich würde dann auch empfehlen, informier dich weiter. Guck, dass du dein Wissen schärfst. Und ich glaube, wir haben doch alle ein Interesse daran, aus dem Tag schlauer rauszugehen als dümmer. Und da, wie gesagt, es gibt sehr, sehr gute Infokanäle, wo man sich unabhängig informieren kann und wo man weiß, und dass da auch eine gute Qualität hintersteckt.
Also, wenn du auch den Anspruch hast, schlauer aus dem Tag rauszugehen, als in den Tag reinzugehen, dann hast du es ja jetzt schon geschafft, indem du diese Folge bis zum Ende gehört hast. Vielen, vielen Dank, Dennis, für deinen ganzen Input, für deine Einsichten und dass du so offen und ehrlich mit uns über Journalismus gesprochen hast. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und natürlich kann man uns weiterhin abonnieren auf Instagram zum Beispiel. Bullshit-Bingo-Podcast. Lass uns doch mal ein Herzchen da. Wir können es nämlich auch gebrauchen.
Und du kannst uns natürlich aber auch immer gerne was schreiben zu unseren aktuellen Folgen. Also da schließen wir uns, glaube ich, Dennis an, was unseren Podcast angeht. Man kann natürlich auch immer gerne kommentieren oder auch kritisieren zu dem, was wir gemacht haben. Wenn du das irgendwie, ich wollte gerade sagen, wenn du das hättest besser machen können, dann sag uns doch mal Bescheid. Aber das will ich natürlich nicht sagen. Sondern wenn dir was aufgefallen ist, dann kommentier doch gerne darunter. Oder wenn du einen Einfall hast, über was wir noch berichten sollten, oder du selber Bullshit-Bingo-Sätze hast, die du mal loswerden willst, dann melde dich doch auch gerne bei uns. Kannst du über Instagram machen oder schreibst uns eine Mail an info@bullshitbingo-podcast.com.
Und dann hören wir uns nächste Woche wieder am Bubido. Ciao!